Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst, wünsche allen einen guten Morgen. Als ich da gerade auf der Bank saß, habe ich gedacht, das ist eine richtig schön fröhliche Gesprächsatmosphäre gewesen. Früher war das ja so, dass das so ganz andächtige, fast heilige Stille vor dem Gottesdienst war. Der eine oder die andere mag das vielleicht sogar vermissen. Ich freue mich immer, wenn so Menschen sich auch ganz lebendig vor dem Gottesdienst unterhalten. Das ist ein Zeichen für lebendige Gemeinde. Ja, liebe Geschwister, wir feiern Gottesdienst und wir tun das im Namen unseres Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe, unsere Kraft stehen im Namen unseres Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nie mehr loslassen will das Werk seiner Hände. Der Wochenspruch der neuen Woche steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3. Petrus schreibt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, man hört da noch raus aus dem Wochenspruch, dass wir mitten in der Osterzeit sind, oder eigentlich hat sie erst richtig begonnen. 7 Tage nach Ostern heißt dieser Gottesdienst nach alter liturgischer Ordnung oder dieser Sonntag Quasimodo Geniti. Quasimodo Geniti, das Lateinische heißt übersetzt quasi wie neugeborene Kinder. Jetzt hat das ja eigentlich gar nichts zu tun mit Quasimodo, den kennen Sie vielleicht auch aus dem Film. Das ist der Glöckner von Notre Dame, also dem Mann mit dem Puckel und dem hässlichen Gesicht. Interessanterweise wurde er ja als frisch geborener Säugling in einem Bündel verpackt, einfach vor die Tür von Notre Dame gelegt. So erzählt die Geschichte, als Findelkind von den Dommönchen dann aufgezogen. Sie kennen vielleicht diese Geschichte in den Film. Quasimodo Geniti hat jetzt gar nichts damit zu tun. Der Sonntag heißt so, weil Christen, wie Jesus mal zu Nikodemus auch sagte und an anderen Stellen, in anderen Worten, dass das Reich Gottes und seine Barmherzigkeit von uns nur zu verstehen ist und auch nur zu erleben ist, wenn wir sozusagen von Neuem geboren werden. Das meint natürlich keine zweite natürliche Geburt in einem Kreissaal, sondern es meint eine vom Heiligen Geist bewirkte Erneuerung. Also der Heilige Geist schüttet die Liebe und die Barmherzigkeit und die Hoffnung aus in unsere Herzen. Im gewissen Sinne sind wir ja auch Findlinge, können wir sagen, Findelkinder, die von Gott gefunden wurden und von ihm in seine gute Obhut genommen wurden. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir singen miteinander.
Wir lesen den Psalm 111 unter der Nummer 748 gemeinsam. Halleluja, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, der hat Freude daran. Was er tut, das ist herrlich und prächtig. Und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er gedenkt ewig an seinen Bund. Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Heiden. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Ordnungen sind beständig. Sie stehen fest für immer und ewig. Sie sind recht und verlässlich. Er sendet eine Erlösung seinem Volk. Er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und Herr ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibet ewiglich. Amen. Wir singen. Wir beten. Geliebter Vater, danke, dass du uns nicht allein gelassen hast, nachdem dein Sohn unsere Schuld getragen und begraben hat. Danke für deinen Heiligen Geist, der uns nun durch unser Leben begleitet. Mit ihm haben wir Verbindung zu dir. Er schließt uns die Tür auf zu deinen Gedanken und deinem Wort für uns. Wir dürfen hoffen auf Versöhnung, Vergebung, Frieden und Liebe. Lass uns heute aufbrechen und dir entgegengehen mit offenem Herzen und Freude für die Menschen, die uns begegnen. Amen. Die Jünger haben Abschied genommen. Nach menschlichem Ermessen können sie keinen Kontakt mehr zu Jesus, ihrem Freund, Bruder, Ratgeber und Mutmacher aufnehmen. Den Frauen, denen Jesus schon begegnet ist, schenken sie keinen Glauben. Angst vor Verfolgung und die Ungewissheit, wie es weitergeht, macht sich breit. Und dann passiert, was wir in Johannes 20 lesen können. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren die Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wir singen. Wir bekennen unseren Glauben und stehen dazu auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen gemeinsam.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von Jesus, unserem Herrn. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich lese Verse aus dem ersten Petrusbrief, die beide mit Hoffnung zu tun haben. Den ersten, der erste ist uns schon vertraut. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit neu geboren. Er hat uns durch die Auferstehung von den Toten eine lebendige Hoffnung auf ein Erbe geschenkt, das für uns im Himmel aufbewahrt wird. Lasst euch von niemandem Furcht einjagen oder verwirren, sondern spiegelt unseren Herrn Jesus Christus in euren Herzen wider. Seid jederzeit bereit, jedem, der es von euch erwartet, Rede und Antwort zu stehen, wenn er euch fragt nach der Hoffnung, die euch trägt. Meine Predigt hat drei Teile. Den ersten Teil habe ich überschrieben: Tote reden nicht. Der zweite heißt: Osteraugen sind wachsam. Und der dritte heißt: Dafür seid ihr Zeugen. Tote reden nicht. Kennen Sie Graffitis? Neunkirchen ist jetzt keine Großstadt, wo man das eigentlich fast überall sieht, aber auch hier in unserer Stadt, wenn man nach Siegen kommt, wird man immer wieder Graffitis sehen, an eine Mauer, an eine Hauswand gesprüht. Meist ärgerliches Geschmiere, würde ich sagen, aber manchmal sieht man auch ganz kunstvoll gemachte Graffitis. Ich wünschte mir nicht, dass das an mein Haus gemacht wird, auf irgendeine Wand, die zu meinem Garten gehört. Auf manchen Graffitis werden sogar humorvolle Sätze geschrieben. An einer Mauer oder Hauswand entdeckte jemand einen humorvollen Spruch, und ein paar Tage später, als er vorbeikam, hatte ein zweiter etwas dazu geschrieben, und wieder ein paar Tage später hatte wieder jemand einen anderen dritten Kommentar dazu geschrieben. Genauso könnte der folgende Spruch entstanden sein, den jemand mal fand. Da stand auf einer Mauer: Gott ist tot. Unterschrift: Nietzsche. Ein Witzbold drehte die Worte um und pinselte später darunter: Nietzsche ist tot. Unterschrift: Gott. Und da wahrscheinlich gerade ein Wildwestfilm im Kino lief, setzte jemand nochmal einen dritten Satz drunter, der hieß: Tote reden nicht. Django. Es könnte so die kürzeste Osterpredigt eigentlich sein, aber wie könnte das gemeint sein? Nun, zum Ersten: Gott ist tot. So hat der Philosoph Friedrich Nietzsche das schon vor mehr als 100 Jahren auf diese knappe Formel gebracht. Und das ist zwar schon über 100 Jahre her, aber es trifft irgendwie auch immer noch oder immer wieder das Lebensgefühl vieler Menschen: Gott ist tot. Er wird nicht gebraucht, er kommt in unserem Alltag nicht vor, er wird nicht gebraucht. Nietzsches Feststellung trifft manchmal aber auch, wenn wir ehrlich sind, unser eigenes Empfinden, selbst als Christen noch, wenn wir leer und ausgebrannt sind, wenn wir Schicksalsschläge erleiden oder Leid und Tod eines lieben Menschen verkraften müssen, wenn wir den Sinn, den tragenden Grund unseres Lebens aus den Augen verloren haben, fühlt sich das manchmal so an: Gott ist tot. Das trifft übrigens auch die Stimmung der Jünger nach dem Sterben von Jesus. Ihre Hoffnung sind begraben, ihr Lebensinhalt, das, wofür sie alles aufgegeben haben, ist verloren gegangen. Der, der ihnen mal die Fülle des Lebens versprochen hat, der ihnen einen lebendigen Gott versprochen hat, der ist tot. Nun, das zweite Graffiti, das da drunter stand, hieß ja: Nietzsche ist tot. Unterschrift Gott. Ob dieser Witzbold, der Nietzsches Formel auf den Kopf gestellt hat, wohl selbst den tieferen Sinn dieses Satzes erahnen konnte, ich deute das so, als wollte er sagen, ja, Nietzsches Feststellung ist falsch, denn Gott selbst widerlegt das ständig. Er macht sich auf verschiedene Weise in unserem Leben bemerkbar. Er lässt uns das doch immer wieder spüren, dass er lebt. Es gibt neben all dem Traurigen und Rätselhaften, das wir nicht verstehen, so viel, wofür wir dankbar sein können. Er gibt doch Hoffnung, er gibt Vertrauen, er schenkt die Erfahrung, dass wir im Leben begleitet werden und dass wir getragen sind. Dass Nietzsches Formel Gottes Tod nicht stimmt, haben auch die Jünger nach dem Tod von Jesus erlebt. Sie haben gespürt, dass Jesus weiter ihr Leben bestimmt. Er trat in einen Raum, Türen waren verschlossen, er war plötzlich da. Sie haben gespürt, dass sie nach wie vor begeistert mit seiner Botschaft vom Reich Gottes und mit seinen Ideen und Impulsen ein herzliches, heilendes Zusammenleben erfahren können. Ein Gott, der ihren Jesus nicht im Tod gelassen hat, kann nicht tot sein. Nietzsche ist tot, aber Gott lebt. Dieser dritte Graffiti hieß ja: Tote reden nicht, Django. Ich weiß nicht, kennen Sie Django? Vielleicht die Älteren unter uns. Das war so ein Westernfilm in den 60er Jahren. Einige waren ja noch gar nicht geboren, die hier sitzen. In den 60er Jahren. Also da ging es um einen sehr wortkargen, ja, zerlumpten Revolverhelden, der einen Sarg hinter sich herzog. Ja, und der bereit ist, sich mit zwei rivalisierenden Verbrechergangs anzulegen. Tote reden nicht, sagt Django. Wahrscheinlich war sich auch der Spaßvogel, der das Gesetz des Wilden Westens unter die ersten zwei Graffitis geschrieben hat, auch der Tragweite seines Kommentars nicht bewusst. Wenn dieses Gesetz gilt, wenn Django recht hat, wenn es stimmt, dass Tote nicht reden, wenn es aber gleichzeitig stimmt, dass die Botschaft von Jesus über 2000 Jahre weltweit nicht verstummt und weiter sein tröstendes Wort, sein befreiendes, provozierendes Wort in unser Leben und in unsere Welt hineingesprochen wird, dann kann es dafür nur eine Erklärung geben: Er ist nicht tot, denn Tote reden nicht. Er lebt. Seine Jünger haben das in ihrer Vorstellungswelt ihrer Zeit so ausgedrückt, er sagt, er ist auferstanden. Gott hat ihn aus dem Tod auferweckt. Und was die Jünger damals nach dem Karfreitag an Ostern gespürt haben, das können auch wir heute erfahren, immer dann, wenn neue Hoffnung in uns aufkeimt. Er lebt, denn er ist da, wenn wir uns in seinem Namen versammeln. Er ist da, wenn wir seine Worte hören. Er ist da, wenn wir Brot und Wein miteinander teilen. Er lebt, er spricht uns an in den Menschen, die auch unsere Hilfe brauchen. Er begegnet uns im geringsten Bruder, im geringsten Schwester. Er lebt, er geht mit uns in allen, die unsere Wege auch sonst begleiten, die uns ihre Nähe und Zuwendung schenken. Er lebt, er redet zu uns in allen, die uns von ihm erzählen, die sich von ihm begeistern lassen und in seinem Sinne handeln. Da keimt Hoffnung auf. Und so hat das Petrus ja auch geschrieben: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns ja durch seine Barmherzigkeit neu geboren, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Den zweiten Teil der Predigt habe ich überschrieben: Osteraugen sind wachsam. Ich las in einigen französischen Dörfern, hat sich ein interessanter Osterbrauch gehalten. Nämlich, wenn am Ostersonntag in der Frühe zum ersten Mal die Glocken läuten, dann laufen die Kinder oder auch die Erwachsenen zum Dorfbrunnen und sie waschen sich die Augen mit kühlen, frischen Brunnenwasser. Ob die da Jahr für Jahr mitlaufen sich die Augen waschen und reiben, wohl ahnen, dass sie sich selbst mit diesem Brauch eine eindrucksvolle Osterpredigt halten. Das Thema dieser Predigt an dem Brunnen könnte heißen: Ostern schenkt einen neuen Blick, schenkt neue Augen. Osteraugen wünsche auch ich mir, immer wenn wir Ostern feiern, jedes Jahr viele Osteraugenblicke, auch in den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen, Monaten, die sozusagen, die Osterzeit dauert ja jetzt noch an, Himmelfahrt bis Pfingsten ist ja die Osterzeit noch. Ich wünsche mir auch Osteraugen, die entdecken, dass im Menschen von Jesus von Nazareth das Leben endgültig zum Durchbruch gekommen ist und ein erfülltes, gutes Leben trotz Leid und Todeserfahrung, so wie Gott sich ein wahres Leben vorstellt, dass wir das erfahren. Osteraugen verschließen sich nicht vor der Not. Sie nehmen die vielen Todessignale auch der Menschen um sich herum wahr, haben einen Blick, wo das Leben zu kurz kommt, wo Menschen vielleicht ganz auf der Strecke bleiben, wo einer mundtot gemacht wird, wo jemand unter die Räder kommt, und sie erkennen, wo wir aufstehen müssen, vielleicht sogar manchmal einen Aufstand machen müssen gegen Eingefahrenes und Erstarrtes. Osteraugen lassen sich aber auch leichter mal zudrücken, weil Osteraugen die eigenen Fehler besser wahrnehmen. Und da, wo wir die eigenen Fehler besser wahrnehmen, können wir auch schon mal leichter über die Schwächen und die Fehler der anderen Menschen ein Auge zudrücken. Gelassener, großzügiger darüber hinweggehen. Osteraugen sehen weiter, sie bleiben nicht sozusagen fixiert auf das Schwierige, auf das Unsympathische, was uns sehr oft in anderen Menschen als erstes auffällt, sondern Osteraugen schauen hinter die unangenehme Fassade, entdecken den anderen so, wie Gott sie in sich oder sie sich eigentlich vorgestellt hat, wie Gott sich diesen Menschen gedacht hat. Osteraugen sehen manchmal einen Weg, wo eigentlich überhaupt gar keiner ist. Und Osteraugen sehen schon manchmal im Ende einen neuen Anfang. Ich weiß nicht, ob Sie solche Menschen kennen, die solch eine Zuversicht, eine Hoffnung ausstrahlen und die einen mitreißen, mitnehmen können auf einen Weg, die einfach andere Augen auf das Leben haben. Solche Osteraugen wünsche ich mir auch und ich hoffe, ich bekomme sie immer wieder geschenkt, wodurch vielleicht immer wieder auch durch das Hören, durch das Lesen der Ostergeschichten oder des Evangeliums oder die Erfahrung eines Osterfestes. Ich war diese Ostertagen jetzt hier nicht am Ort, sondern mit meiner Familie zusammen. Aber ich erinnere mich an die schönen Ostergottesdienste, die eigentlich jährlich hier auch stattfinden. Auch die Osternacht am Karsamstag, wo man ganz intensiv Ostern feiert mit ganz ausdrucksstarker Symbolik. Ich weiß nicht, ob das diese Osternacht auch so war, dass es Taufen gab, dass es die Möglichkeit gab, sich mit dem Taufwasser ein Kreuz auf die Stirn malen zu lassen, einen Segen zu spenden zu lassen. War das auch jetzt am, war so, okay. Also das sind ganz starke Erfahrungen, die in uns weiterwirken. Und der auferstandene Jesus, haben wir auch gerade im Evangelium noch gehört, der spricht seinen Jüngern zu, nehmt hin den Heiligen Geist. Und er haucht sie an, empfangt den Heiligen Geist. Und das ist dieser Weg nach Ostern, dass wir auf dem Weg sind, auf Pfingsten zu, nämlich uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist, weil der Heilige Geist ist wirklich der, der uns die neuen Augen schenkt und ist der, der in uns die Hoffnung freisetzt. Der letzte Teil meiner Predigt heißt, ihr seid Zeugen dafür. Ihr seid Zeugen dafür. Im Lukas-Evangelium am Ende, da begegnet der auferstandene Jesus seinen Jüngern und sagt diesen Satz, ihr seid Zeugen dafür. Ihr seid Zeugen dafür, dass am Karfreitag nicht alles zu Ende war. Dass ich, so sagt Jesus, nach wie vor lebendig bin. Ihr seid Zeugen dafür, dass meine Gedanken, meine Ideen, meine Worte, meine Taten immer noch weiter gehen und wirken. Ihr seid Zeugen dafür, sagt Jesus Christus. Wir fragen, wie geht das eigentlich, ein Zeuge sein? Woran merken es die anderen Menschen, dass Auferstehung für uns kein leeres Wort ist? Wie nehmen die anderen unseren Osterglauben wahr, unser Christsein wahr? Hoffentlich nicht so wie in der frei nach Bertolt Brecht erzählten Geschichte von Herrn Keuner. Ich weiß nicht, ob sie mal was von Bertolt Brecht gelesen hat. Er hat eine ganze Reihe von Geschichten über den Herrn Keuner geschrieben, der anderen Menschen begegnet. Und er nennt ihn immer Herr K. Und zu Herrn K. kam eines Tages ein Christ in einer wichtigen Glaubensfrage. Sie saßen am Tisch, sie sprachen und aßen miteinander. Nach einer Weile sagt Herr K. zu dem Christen, weißt du, du gehst irgendwie sehr gestellt, du sitzt schlecht, du isst und trinkst ungesund, du atmest nicht frei, du redest irgendwie verklemmt darum. Und der Christ wurde sehr erregt. Nicht über mich wollte ich eigentlich etwas wissen, sondern über den Inhalt dessen, was ich dir erzählen will. Herr Keuner sagte, es hat keinen Inhalt. Ich sehe dich täppisch darum gehen und es ist kein Ziel, wenn ich dich anschaue, was du erreichst. Du redest dunkel, in dir ist kein Licht, keine Helligkeit, die während deines Redens um dich herum ausgebreitet wird, weil ich deine Haltung wahrnehme, interessiert mich auch nicht, was du sagst und auch nicht deine Ziele, die du hast. Wir sollten uns dieser Provokation stellen und fragen, was wären denn Haltungen, die Herr K. an uns Christen sehen möchte? Mit welchen österlichen Grundhaltungen können wir ihn denn auf unsere Ziele neugierig machen? Ich habe ein paar Gedanken dazu. Wir könnten zum Beispiel Ostern in den Beinen haben. Was soll das heißen? Ja, wie Jesus zu den Menschen hingehen, den ersten Schritt tun, ihnen unser Entgegenkommen zeigen, den aufrechten Gang einüben. Gradlinig, aufrichtig bleiben, aufstehen für das Leben, gegen alles, was andere niederdrückt, in die Knie zwängt. Oder Ostern in den Händen haben, wie Jesus zupacken, Hand anlegen, wo unsere Hilfe gebraucht wird, jemanden die Hand entgegenstrecken, wo Versöhnung zum Frieden nötig ist, andere trösten, in die Hand auf die Schulter legen. Oder einen, der die Orientierung verloren hat, an der Hand nehmen und ihn eine Zeit lang begleiten. Wir können auch Ostern in den Augen haben, wie Jesus anderen mit Respekt und Wohlwollen anschauen, die Augen offen halten und wach bleiben für die Signale der Not, für die stummen Blicke um Anerkennung und Freundlichkeit, denen ein Ansehen geben, die von anderen übersehen werden, nicht wahrgenommen werden. Schließlich könnten wir Ostern in den Herzen haben, wie Jesus herzlich und offen den Menschen begegnet, herzhaft, auch befreit mit ihnen lachen können, humorvoll sein, Freude ausstrahlen. Bei diesen österlichen Haltungen könnte Herr K. sicher sich interessieren für unsere Ziele und Worte. Könnte er vielleicht jetzt sagen, ja, jetzt möchte ich wissen, aus welcher Kraft lebst du? Wem verdankst du deinen aufrechten Gang? Wem verdankst du deine helfenden Hände, deinen offenen Blick, dein frohes Herz? Bitte erzähl mir von deinem Glauben. Dann erst könnten wir eigentlich Ostern die Lippen aufmachen, erzählen von unserer Hoffnung. Wir reden über Ostern, weitersagen, was Auferstehung für uns bedeutet. Und so sagt Petrus dann in einem zweiten Satz, den ich erwähnt hatte, seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch fragt nach der Hoffnung, die in euch lebt und die euch trägt. Ich möchte mit uns beten. Lieber Jesus, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekennen wir und proklamieren auch heute Morgen deine ewige Liebe, dein ewiges Verzeihen, das Geschenk des Friedens, der viel höher ist als alles, was wir denken, fühlen und verstehen können. Spiel uns diese österliche Melodie noch tiefer ins Herz, ja, wie ein Ohrwurm, der uns immer begleitet. Hoffnung tanken wir in diesen Tagen. Hoffnung dürfen wir ausbreiten gegen jede Verzweiflung, die uns begegnet. Hoffnung, die jeden Schatten der Sinnlosigkeit vertreibt. Zeugen dürfen wir sein. Deine Zeugen einer ewigen Versöhnung. Sünde und Schuld anderer an uns dürfen wir erlassen. Innere Heilung empfangen, weil du uns deine Wunden zeigst. Danke, Jesus. Amen. Wir singen miteinander. Thank you. Ja, zu den Bekanntmachungen am Ende dieses Gottesdienstes gehört auch der Hinweis, dass jemand unter uns verstorben ist. Es verstarb und wurde in der vergangenen Woche kirchlich beerdigt, Herr Wolfgang Flick aus der Frankfurter Straße in Zeppenfeld im Alter von 81 Jahren. Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wir beten, Vater im Himmel, du bist bei uns im Leben und im Sterben. Du rufst uns ins Dasein und du rufst uns in den Tod. Wir bitten dich für Wolfgang Flick, sei du ihm gnädig und begleite seine Angehörigen in ihrer Trauer. Gib und stärke ihnen und auch uns die Hoffnung durch dein lebendiges Wort, dass der Tod für die, die dir vertrauen, der Durchgang ist zum Leben. Vater im Himmel, überwinde unsere Angst vor dem Leben und auch unsere Angst vor dem Sterben. Schenke uns dein Licht, damit die Finsternis des Todes uns nicht gefangen hält. Wir beten jetzt weiter und wir stehen auf zum Fürbittengebet. Du Auferstandener, Jesus Christus, wir danken dir für das Leben mit dir. Du bist in unserer Mitte, du überwindest den Zweifel, du berührst unsere Trauer und bringst uns Frieden. Wir bitten dich, komm, Herr, und verwandle diese Welt. Du Auferstandener, Jesus Christus, die Kriege gehen weiter ohne Unterbrechung. Die Kriegsherren haben Spaß am Tod der Menschen. Tausende sterben täglich. In den blühenden Feldern liegen die Minen und die Waffen schweigen nicht. Du Lebendiger, wir bitten dich, komm und verwandle diese Welt, misch dich ein und nimm uns mit. Du Auferstandener, die Hoffnung schließt sich ein wie deine Jünger nach Ostern. Die Jungen sorgen sich um die Zukunft, die Eltern sorgen sich um ihre Kinder. Die Probleme dieser Tage scheinen unlösbar und die Verantwortlichen sind überfordert. Du Lebendiger, wir bitten dich, komm und verwandle diese Welt. Misch dich ein und nimm uns mit. Du Auferstandener, die Natur blüht, aber trotzdem leidet deine Schöpfung. Stürme fällen Bäume und begraben Menschen unter sich. Wale verirren sich und niemand kann helfen. Die Gletscher schmelzen und wir schauen ohnmächtig zu. Du Lebendiger, wir bitten dich, komm und verwandle diese Welt, misch dich ein und nimm uns mit. Du Auferstandener, deine Kirche lebt, da wo deine Gläubigen dir vertrauen und dein Wort berührt die Suchenden. Die Getauften von diesem Osterfest bekennen sich zu dir. Für die Konfirmanden und die Konfirmandinnen bitten wir dich, dass deine Liebe uns mit dir und miteinander verbindet. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn ich Sie jetzt noch zu einer Tasse Kaffee einladen kann, dann ist das nicht mein Verdienst, sondern es mir fällt auf, dass es ganz viele Dienste gibt und ehrenamtliche Mitarbeiter, die an vielen Stellen dafür sorgen, dass diese Gottesdienste überhaupt stattfinden können. Deshalb an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön für das Kaffee-Team, für die musikalischen Dienste, für die Küsterdienste, für den Lektorendienst, für das Technikteam, für die Kollekte einsammeln am Schluss. Ja, Dankeschön. Ohne euch könnte das nicht stattfinden. Schließen noch mit dem Segen und danach singen wir ein Lied. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns, am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Amen. Wir können uns setzen und wir singen das nächste Lied.